Also 89 war ich 15 und ich wurde dann 90, 16.
Und du hast zu der Zeit, und das sage ich jetzt nämlich mal, einfach eiskalt den Weg nach Halle gefunden, weil du hier sozusagen in eine neue Schulform gegangen bist. Du bist wie nach der 10. Klasse zum Abitur gegangen, aber nicht wie es in der DDR normal war, und normal meint eben, was die breite Masse betrifft, an der EOS, sondern an eine Sonderschule, nämlich an die ABF.
Na, ABF, also Arbeiter- und Bauernfakultät, hieß sie bei uns immer nach wie vor. Offiziell hieß sie damals schon, und das eine ganze Weile, Institut zur Vorbereitung aufs Auslandsstudium. Ah. Was eben auch schon sagt, was dieses Studium, also diese Schule vorhatte, nämlich die Leute, die dort ihr Abitur gemacht haben, ob nun in den 2 Jahren, es gab auch welche, die nur für ein Jahr dahin gekommen sind, die schon einen Beruf gelernt hatten und dort so ein Vorbereitungsjahr gemacht hatten. Also das Ziel war, dass die Leute im Ausland, im sozialistischen Ausland, praktisch studieren. Da gab es eine ganze Reihe von Ländern, mit denen so ein Austausch existierte, und da wurde man dann eben so nach Fachrichtungen, wurde geguckt, was sind deine starken Fachrichtungen und in welchen Ländern wird das studiert, und dann wurde man eben danach eingeteilt, mehr oder weniger. Also für mich ganz konkret hieß das, ich wollte eigentlich in Prag studieren, weil ich komme aus Zwickau, das ist nur 1,5 Stunden entfernt, und ich dachte immer, okay, Tschechien ist nicht so weit weg von zu Hause, der Standard ist doch so wie in der DDR. Dafür hätte ich in Kauf genommen, Tschechisch zu lernen in den 2 Jahren, und ich wollte halt Biologie studieren. Tja, die Tschechischklasse war leider voll, dann steckte man mich in die Russischklasse, wo ich dachte, na gut, musst du keine neue Sprache lernen, und ich sollte in Kiew dann mal studieren. Aber das war alles Zukunftsmusik. Also, und die Tradition oder woher das Institut zur Vorbereitung aufs Auslandsstudium kam, das ist halt die Arbeiter- und Bauernfakultät, die sich nach dem Krieg wurde, die gegründet. An mehreren Standorten gab eine in Freiberg, es gab in Potsdam eine, also es gab mehrere solche Einrichtungen. Mhm. Und damals ging es einfach darum, dass praktisch auch Arbeiter- und Bauernkinder, so wie der Titel es sagte, die Möglichkeit hatten, ein Abitur zu machen und eben auch Zugang zum Studium zu bekommen. Ja, das war eben, sagen wir mal so, also auch die Idee innerhalb der DDR, dass eben nicht nur Eliten, also von Studierten, die Kinder an die Unis gehen, sondern eben auch Arbeiter- und Bauernkinder die Möglichkeit bekommen. Das sah dann zum Schluss alles ein bisschen anders aus. Ich war also wenn man in dieser Tradition mal bleibt, war ich eines der wenigen Arbeiterkinder. Also, ja. Aber wie gesagt, bei mir in der Zeit war die Schule weder eine total rote Schule, wie viele eben, also gerade dann auch in den 70er Jahren die ABF bezeichnet haben, also eine sehr stramm politisch geführte Schule, noch war irgendwie es wichtig, dass Arbeiter- und Bauernkinder da wirklich waren. Also es war bunt gemischt aus allen Schichten und Klassen. Die Wege dorthin waren zum Teil unergründlich. Also es spielten nicht nur Leistungen eine Rolle, man spielte bei manchen eben auch die Parteizugehörigkeit eine Rolle. Es spielte die Rolle, welche Beziehungen hatten die Eltern. Es waren viele Diplomatenkinder da, die, wo die Eltern eben im Ausland gearbeitet haben, und die hier schon im Internat waren, Königs Wusterhausen, die sind dann eben auch ganz oft nach Halle dann gekommen, um da das Abitur zu machen. Und 90 war dann sowieso erstmal alles vorbei.
Das heißt also, letztendlich ist dieses zu dieser Schule nach Halle kommen aus Zwickau für dich eine sehr bewusste Sache gewesen. Du hast dir das ausgesucht, mit 15 zu sagen, ich möchte mein Abitur dort machen, um nach Prag zu kommen.
Nein.
Oder war das so ein...
Nein. Also ich bin 90 an die Schule, obwohl es die Schule da dann eigentlich schon gar nicht mehr hätte geben dürfen, also sollen. Also es wurde dann ja auch spätestens 91 versucht, sie zuzumachen. Aber das Ganze ging anders los. Also ich wurde gefragt von meiner Direktorin, und das war Anfang 89, bei einer tollen Messe der Meister von Morgen. Das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, weil die so neben mir stand und mich fragte, ob ich mir denn vorstellen könnte, mein Abitur auch woanders zu machen und nicht in Zwickau. Und ich habe dann irgendwie so gesagt, naja, zum Studium muss ich ja eh irgendwo anders hin. Also von daher konnte ich mir das gut vorstellen, hatte kein Problem damit. Und dann habe ich so peu à peu erfahren, um was es geht. Und man muss dazu sagen, theoretisch hatte fast jede Schule die Möglichkeit, Kinder praktisch hierher zu schicken. Aber irgendwie war das bei uns Tradition. Also ich war zu dem Zeitpunkt die 3. in Folge, glaube ich, dann, die nach Halle gegangen ist. Also meine Direktorin kannte die irgendwie hier oder hatte da Beziehungen, keine Ahnung. In dem Augenblick, wo ich gesagt habe, ich kann mir das vorstellen, passierte für mich erstmal gar nichts, außer dass ungefähr einmal im Monat oder alle 2 Monate einer vom Stadtschulrat kam. Also der Stadtschulrat war so die übergeordnete Behörde faktisch für die ganzen Schulen. Und da kam dann immer ein Mensch, da musste ich immer ins Direktorenzimmer, und der unterhielt sich dann mit mir. Was damals schon sehr komisch war, weil, also ich bin ja nun mal nicht ganz fernab dessen, was ringsrum passiert ist, aufgewachsen. Also ich habe Fernsehen geguckt, wir haben auch Westfernsehen geguckt. Das war bei uns überhaupt kein Problem. Man hat natürlich darüber gesprochen, was links und rechts passiert in der Welt. Ja. Und von daher war das schon zeitweise etwas krude. Also das ging ganz harmlos am Anfang los, wo er eben mich fragte so, Andrea, deine Noten sind ja sehr gut, aber du hast 2 Zweien in Deutsch, also in Muttersprache und in Sport. Wie kommt denn das? Da fand ich diese Frage etwas albern, weil ich meine, in Sport, ich bin nicht unbedingt die Sportlichste und vor allen Dingen komme ich keine Kletterstangen hoch, weil ich schon, wenn ich daran denke, nasse Hände kriege. Und in Muttersprache habe ich gesagt, ich habe eine Kommaschwäche, ich kann keine Kommas setzen. Und das sind dann eben mal, wenn man das Komma falsch setzt und dahinter dann, dass das nicht mit SZ schreibt, dann hat man locker 1,5 Fehler und das summiert sich dann und dann hat man halt 2. Also ich fand 2 ja auch nicht tragisch. Ja, so. Naja, das war noch so die harmlose Variante. Und dann ging das dann früher oder später so weiter, dass er eben, also der hat mich schon aus allen Ecken und Enden gesehen, geprüft im Prinzip. Der hat mich gefragt, wo habe ich Brieffreundschaften? So. Dummerweise hatte ich, das klingt heute so absurd, ja. Also ich hatte Brieffreunde in Island, weil ich dieses Land absolut mochte. Und ich kriegte auch jedes Jahr vom Bundesdeutschen Fremdenverkehrsverband Kataloge. Ich weiß bis heute nicht, warum die eigentlich bei uns angekommen sind, aber ich bekam sie eben. Und träumte immer so schön von Island und hatte eben eine isländische Brieffreundin. Und da meinte er dann so, na, diesen Kontakt sollten Sie dann bitte mal einstellen und sich vielleicht eher in Russland eine suchen. Fand ich nicht so lustig, weil in Russland hatte ich schon mal eine Brieffreundin und die wollte irgendwann ein Fahrrad haben. Das fand ich auch nicht lustig. Also, ja, war ich da nicht so begeistert. Und dann ging das so immer weiter und irgendwann fragte er zum Beispiel dann, als in Ungarn, also jetzt um diese Zeit im Prinzip, im September war das dann, was ich denn zu diesen Ungarn-Vorfällen sagen würde. Und das ist natürlich schwierig. Also ich wusste schon, ich habe zu DDR-Zeiten die Pionierorganisation mitgemacht. Ich war zum Schluss GOL-Sekretärin. Nicht, weil ich besonders überzeugt war, sondern es ist einfach so ein Lauf gewesen in meiner Entwicklung an der Schule. Ich konnte da sehr viel machen, ich hatte sehr viel Freiräume. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwie als jetzt die rote Parteitante da irgendwie gegolten habe. So habe ich mich zumindest auch nicht gefühlt und so war auch nicht mein Elternhaus. Mir hat die Arbeit einfach Spaß gemacht, also mit Menschen zusammenzuarbeiten, was zu organisieren und so.
GOL war die Freundschaftsratsvorsitzende, oder?
GOL war dann von der FDJ faktisch, von der Grundorganisationsleitung hieß das. Und das war von der FDJ praktisch die Schulsprecherin oder sowas, von der FDJ-Abteilung. Freundschaftsrat waren noch Pioniere, auch dann so ein Verbund. Aber ich habe eben diesen ganzen Weg mitgemacht, der dann damit begann, als das in der 4. Klasse losging. Mach das mal, du kannst reden, so. Also dadurch, dass ich irgendwie ein etwas loses Mundwerk hatte, habe ich mir selber eingebrockt. Natürlich war es auch politisch, aber ich muss sagen, also wie gesagt, mein Umfeld war relativ offen. Mir wurde eben auch gesagt, Andrea, pass auf, was du sagst und pass auf, wem du sagst. So, und das ist doch schon mal eine eindeutige Warnung. Und wenn man damit umgehen kann, kann man eben auch zu DDR-Zeiten ganz gut durch und konnte trotzdem auch offen was sagen. So.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Also diese Einzelgespräche mit dir in Vorbereitung auf, eigentlich doch so ein bisschen sowas wie auf Linie bringen, um damit du dann an der ABF und dann auch als Auslandsstudentin das alles richtig machst?
Meine Eltern, muss ich sagen, haben das, glaube ich, mit, also jeder hat das anders gesehen. Mein Vater war natürlich stolz wie Hulle, also der hat sich gefreut, also weil der das auch immer sehr, sehr gefördert hat so. Meine Mutter hat das ein bisschen kritischer gesehen, so, weil sie auch mit dem ganzen Pionierkram nicht so viel anfangen konnte. Aber bis dato war das alles noch, wie soll ich sagen, also die haben das beobachtet, aber es gab dann schon auch Situationen, wo ich heulend zu meinen Eltern bin, also zu meiner Mutter. Das war dann eben eine Frage später, dann irgendwann ging es halt darum, ich Westverwandte habe und ich habe Westverwandte gehabt und dann fragte der Mensch mich da eben aus, wie ist der Kontakt? Und da weißt du eigentlich nicht, was du sagen sollst. Also wo ich dann gedacht habe, wir kriegen eine Karte zu Ostern und zu Weihnachten und wir kriegen eben auch mal ein Paket. Aber der war irgendwie nicht zufrieden mit der Antwort. Und dann fragte er mich, wo wohnen die denn? Und da habe ich so überlegt, wieso soll ich dem jetzt sagen, wo meine Verwandten wohnen, ja? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, der wird das so oder so auch rauskriegen. Also kann ich es ihm auch sagen. Dann habe ich ihm gesagt, wo die wohnen. Und an dem Tag, weiß ich noch, bin ich zu meiner Mutter auf Arbeit gegangen am Nachmittag und ich war komplett fertig. Ich habe geheult. Ich kam mir vor, als ob ich meine, also für mich war das ein Gefühl, ich hätte meine Familie verraten. Das ist ja naheliegend. Obwohl die ganz weit weg sind, ja, habe ich ein ganz schlechtes Gewissen gehabt und habe gedacht, ich habe meine Familie verraten. Und das war, glaube ich, für meine Mutter auch ein Punkt, wo sie das alles nicht mehr lustig fand. So. Mhm. Aber also ich weiß zum Beispiel auch nicht, was derjenige mit diesen Aussagen da getan hat, ja. Weil, ja, also der hat das da irgendwie mitgeschrieben, zur Kenntnis genommen. Und irgendwann war dann auch Schluss gewesen. Also ich glaube, das letzte Gespräch war so im Oktober gewesen. Also und dann war da auch, also war das vorbei. Und das nächste, was ich dann hörte, ist, dass ich eben zu einem Aufnahmetest dann sollte. Das war dann aber schon 90, also im Februar 90 sind wir dann das erste Mal nach Halle gefahren und haben hier die Aufnahmetests gemacht.
Das ist ja eigentlich genau das Interessante dran. Du hast Anfang des Jahres 89 so die Weichen gestellt, ne, für das, was dann kommt. Dann war dir auch sicherlich bildlich relativ klar, was das heißt. Also eben Auslandsstudium in den sozialistischen Ländern Europas irgendwo. Und dann veränderte sich ja aber auf einmal die Matrix vollends. Also das sozusagen die Grundlage, auf der die Schule stand, in die du gehen wolltest, die wackelte ja nur langsam vor sich hin. Hast du das während der Vorbereitungszeit und so, hast du das registriert und irgendwie eingeordnet, dass das vielleicht Konsequenzen auf deine eben gerade entstandene Perspektive hat?
Also 89 bis Oktober eigentlich nicht. Da war das ja immer noch, es war ja noch gar nicht klar, ob ich da hinkommen würde. Also es war ja alles nur Vorbereitung. Ich hatte ja weder eine Zusage noch irgendwas. Dann über den Jahreswechsel, also als die Mauer dann gefallen ist im November, da war das dann schon, hat man sich schon gefragt, wird das jetzt noch was? Zumal dann auch das erste Mal was in der Jungen Welt stand, nämlich ein Aufruf, dass sie noch Schüler suchen. Das war sehr lustig. Also das hat man vorher nicht gesehen, weil die Schule war eben nicht offen. Es muss dann Anfang 90 gewesen sein irgendwann. Gab es eben ein Schreiben, so wurde die Schule vorgestellt und man suchte plötzlich Schüler. Also da war das dann schon sehr kurios so. Aber für mich war auch nach den Tests dann trotzdem im 90 wollte ich an diese Schule gehen, weil ich fand das, was ich dort gesehen habe dann, also wie da auch unterrichtet wurde und so, das fand ich total klasse. Also das ging ja eben nicht nur um Politik, sondern es ging um Fachwissen. Und ich hatte halt Biologie und Chemie als Fach. Und diese Aufnahmetests, das war die eine Seite. Die andere Seite, es gab so Probevorlesungen im Prinzip. Es war sehr ans Studium angelehnt. Wir waren auch ein Teil der Universität, also das IVA gehörte zur Martin-Luther-Universität hier. Und es wurde eben unterrichtet, mehr oder weniger auch, wie dann eben später an der Uni doziert wird. Das heißt, wir hatten Biologie zum Beispiel mit lateinischen, mit den ganzen lateinischen Begriffen. Wir haben ganz viel schon aus dem Stoff des ersten Semesters Biologie und Chemie gemacht. Einfach um den Leuten dann zu erleichtern, wenn sie im Ausland sind, dass sie sich in diesem ersten halben Jahr nicht auf den Stoff konzentrieren müssen, sondern sich auf die Allgemeinsprache konzentrieren können und sich erstmal zurechtfinden können in der Stadt. Also es war ein sehr hoher Leistungsdruck, aber der war gut. Also was das anging, war es eine Spezialschule für eben ganz viele Fächer. Mhm. Also ich war eben der naturwissenschaftliche Zweig. Es gab dann noch die Informatik zum Beispiel wurde gemacht. Es gab es noch, die Mediziner gab es, also die auf ein Medizinstudium vorbereitet wurden. Mathematik gab es.
Und das lief so in einer Sonderform parallel zu der ganz normalen Abitur-Schulstoff-Ausbildung? Oder gab es da so ein Sonderding?
Es war einfach mehr. Also es wurde all das, was die normalen Abiturgänge gemacht haben, wurde gemacht. Nur bei uns ging es relativ, also viel schneller. Und es war einfach mehr Stoff drauf. Also du musstest mehr lernen. Ich musste nie viel für die Schule machen. Mir ist das alles irgendwie zugefallen. Aber dort musste ich mich dann doch zeitweise mal auf den Hintern setzen, weil ich in Physik und in Mathe plötzlich schlecht wurde. Es hieß dann irgendwann auch nach dem zweiten Semester oder ersten Schuljahr, davon mal abgesehen, dass da sowieso die ganze Schule noch auf der Kippe stand, hieß dann irgendwann, ich wäre versetzungsgefährdet, weil ich glaube, ich in Mathe eine 4 hatte und in Physik eine 3 hatte. Also es ist völlig albern, ja. Wir durften, glaube ich, nur so und so viel 3 haben und ansonsten wären wir wieder gnadenlos nach Hause geschickt worden, wenn denn die DDR so weiter existiert hat. Aber sie hat ja aufgehört zu existieren
faktisch. Sie hörte ja auf. Du kamst ja irgendwie 90 dann in etwas, wo... Also das war ja noch DDR, ne? 1990?
Ja, ne? Bis zum 3. Oktober.
Also einen Monat lang, ne? Einschulungszeitpunkt war auch 1. September dort sicherlich, oder? Wie überall. Oder
Ich glaube, es ging auch im September los, ja.
Unabhängig davon, wie ausgeprägt das war oder nicht, es war eine Sonderschule und die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule müssen ja auch auf diesem Eiland, AWF oder Institut für Dralala, wie auch immer, sozusagen all diese Entwicklungen furchtbar gefunden haben, oder? Also ich habe immer, weil es war ja schon eine Kaderschule, demzufolge bei ganz viel durchleuchteten Menschen aus bestimmten Kreisen, Diplomatenkinder oder so, das war jetzt auch nicht irgendwer, ne? Die hatten ja auch schon irgendwie ein politisch vermitteltes Weltbild, das ein bisschen straffer gewesen ist als bei dir zu Hause vermutlich.
Na, bei den Diplomatenkindern musste man sehen, was das für Familien, das ist sehr individuell gewesen. Also es gab viele Gründe, warum Menschen im Ausland gearbeitet haben. Wir selber kannten, also meine Mutter ist Krankenschwester, dadurch bin ich quasi mit in einem Krankenhaus so groß geworden. Also das war damals eben alles noch ein bisschen familiär. Mhm. Da gab es einige, die als Ärzte in Mosambik oder Angola waren. Ja, die haben natürlich ganz andere Lebenswelten gehabt. Die haben ganz andere Erfahrungen gemacht dort. Und wenn die wieder zurückgekommen sind, konnten die natürlich auch abgleichen mit dem, was hier ist, mit dem, was dort ist und was sie irgendwo anders eben noch erlebt haben. Ja, und das ist, die müssen jetzt nicht alle super parteinah gewesen sein. Das ist sehr individuell also da gewesen. Und so sind eben auch die Kinder gewesen, ja. Also ich wäre vorsichtig zu sagen, das sind alles, also das ist eine rote Schule gewesen und die sind alle rot gewesen. Natürlich war es irgendwann klar, das haben sie mir dann irgendwann auch gesagt. Also wenn das so ist und wenn ich ins Ausland gehe, dann müsste ich faktisch dann auch in die SED eintreten. Gott sei Dank war ich damals 16 und konnte sagen, ja, mit dem Parteieintritt habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Also vor 18 passiert da ja nichts. Mhm. Ich wäre jetzt nicht mit wehenden Fahnen in die Partei dort eingetreten, in die SED, weil ich wusste gar nicht warum. Also ich bin grundsätzlich ein sehr skeptischer Mensch. Also wenn ich irgendwas mache, dann muss ich da drin auch einen Sinn sehen, ja. Mhm. Und in einem Parteibuch habe ich erstmal nicht so viel Sinn gesehen. Natürlich muss man auch sagen, früher oder später wäre ich wahrscheinlich nicht drum rumgekommen. Jetzt kann die Hälfte sagen, natürlich, man hat immer die Möglichkeit und man kann da auch ausscheren, das kann man. Aber man muss eben auch erstmal in der Lage zu sein, das zu blicken, dass man ausscheren kann und vielleicht auch zu überblicken, was es bedeutet. Und so weit war ich nicht. Also für mich war das immer so, diese Schule nach wie vor ist für mich eine der besten Schulen für mich gewesen, die mir passieren konnten. Ich bin sehr traurig drüber, dass es so eine Schulmöglichkeiten, also was das Lernen angeht, das intensive Lernen, das Fachwissen, was dort vermittelt wurde, dass es das heute nur noch ganz, ganz selten gibt in Spezialschulen. Das finde ich sehr schade. Aber für mich war eben der Punkt, wenn ich so zurückblicke, ich sage immer so ein bisschen, ich war auf der einen Seite zu alt, um nicht zu wissen, was die DDR war, um mitzukriegen bei manchen Sachen, wo der Hase langläuft, eben auch, was die politische Seite angeht, das Verhalten von manchen Lehrern zum Beispiel, mit oder eben auch ohne Parteibuch. Aber ich war noch zu jung, um alles in der Gänze zu verstehen und mich zu komplett irgendwie dagegen zu stellen. Ich habe die DDR gemocht, bin da drin groß geworden, ich fand da viele Sachen gut. Und ich gehörte auch nicht zu denjenigen, die im Oktober mit auf die Straße gegangen sind und die DDR abschaffen wollten. Ich bin genau 3-mal bei Demonstrationen in Zwickau noch gewesen. Und als die Sprüche kamen, wir sind ein Volk und die Mauer muss weg, das war mir eigentlich zu viel. So weit habe ich nicht gedacht. Ich wollte eine veränderte DDR haben. Es ist, kann man sagen, es ist vielleicht blauäugig, weil das alles, also ich meine, es wurde was angestoßen, was wir ja nicht mehr aufhalten konnten. Und es wäre vielleicht auch gar nicht anders gegangen. Durch das, was da ins Rollen gekommen ist. Von daher kann ich das heute schlecht einschätzen, was wäre gewesen, wenn das jetzt nicht so schnell gekommen wäre. Aber damals wollte ich das nicht, also so schnell zumindest nicht. Ich hätte mir vorstellen können, man wird offener und früher oder später gleicht sich das an. Dann ist das wie ein Nachbarland, wo man hinfährt und alles ist schön. Aber ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass die DDR als DDR nicht mehr existiert, als Staat. Das war für mich, das ging gar nicht.
Ist aber passiert, und zwar gleich nachdem du sozusagen hoffnungsfroh in einer Schule kamst, die dich dafür ausbilden sollte, als ja auch nicht zuletzt Repräsentant der DDR, in deinem Fall wäre es Russland gewesen, also die Sowjetunion, zu studieren und dort sozusagen weiterzumachen und nicht zuletzt auch ja den Sozialismus, die Idee eben als besonders gut ausgebildete Kraft weiter zu stützen. Ja.
Du hättest die Texte damals schreiben können.
Ja, und dann auf einmal sozusagen nicht nur, dass sich dieses System scheinbar irgendwie verändert, dass es bröckelt und so, dann verschwindet auch noch das Land, um das da eigentlich gegangen wäre. Hast du da irgendwie gedacht, so jetzt ist das ja eigentlich alles totaler Quatsch, was ich hier mache? Also was ging da in dir vor und wie, vor allen Dingen hat sich das in der Schule wieder gespiegelt, in der du ja warst?
Gut, okay, kann ich auch gleich deine Frage von vorhin mal beantworten. Man muss sich das so vorstellen, wir haben im Internat gewohnt, es waren glaube ich über 300 Schüler in der 11. und 12. Klasse und es gab nach uns noch einen Jahrgang, die haben glaube ich in der 10. da schon angefangen dann. Und die kamen aus allen Teilen der DDR. Natürlich ist es an niemanden dort vorübergegangen. Wir haben zu viert in einem Zimmer, 16 Quadratmeter gewohnt. Wir haben uns alle Gedanken gemacht. Was geht da jetzt? Also was passiert da jetzt? Wo kommen wir hin? Wir sind alle neu gewesen. Wir sind alle aus verschiedenen Elternhäusern gekommen. Und das wurde schon diskutiert. Und das Gute war, dadurch, dass wir eben alle nicht zu Hause waren, sondern in Halle und eigentlich immer nur, also jedes Wochenende nach Hause fuhren, mussten wir uns ja auch irgendwie zusammenraufen und gucken, wie wir damit jetzt umgehen, weil wir hatten eben kein Elternhaus plötzlich mehr. Mhm. Da gab es zwar Lehrer, die auf uns aufpassen sollten, aber die nimmt man nun in dem Alter nicht sonderlich ernst. Und dann haben wir ja gesehen, was das auch mit den Lehrern gemacht haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass diese Schule mit an der Universität angegliedert war, waren das zum Teil ja eben auch Professoren, die uns unterrichtet haben. Ne? Und ich weiß noch, mein ehemaliger Direktor, also der, bei dem ich noch mein Einstellungsgespräch hatte, Dr. Hagenahm, der war dann nicht mehr Direktor, der musste dann unterrichten. Also er hatte vorher schon unterrichtet, aber er war Lehrer. Aber er war eben nicht mehr Direktor, er wurde abgesetzt. Es gab einen neuen Direktor, aber der hatte nichts Besseres zu tun dann im Laufe der 90er, also oder 91 war das dann, glaube ich, erst, wurde diese Schule ja ganz offiziell ein Gymnasium ab der 5. Klasse. Das gab es ja bis dato gar nicht. Also er sprang ja nie kleine Kinder rum, sondern nur diese Abiturjahrgänge. Und der sagte dann irgendwann mal zu uns, und das war ganz unklug, wir wären hier Gast. Also wir hätten nur ein Gastrecht, wir sind hier geduldet. Das hätte er nicht sagen sollen. Da hat er sich ganz viele, also wenig Freunde gemacht in unseren Klassenstufen, was auch zur Folge hat. Er wollte dann, dass wir Hofpause Aufsicht machen. Und wie gesagt, nee, wir sind nur Gast, wir machen das nicht. Weil wir hatten zwei feste Gebäude, in denen unterrichtet wurde und die waren schon immer ABF. Die waren, muss ich auch vorsichtig sein, also das eine ist jetzt Elisabeth-Gymnasium unten am Frankischen Stiftung. Es war natürlich vorher eben nicht ABF, sondern eben, glaube ich, katholisches Gymnasium gewesen. Dann wurde es ABF, IVA, und dann wurde es wieder ein katholisches Gymnasium. Und das andere war eben das Gebäude am Rheileck, das Rheil-Gymnasium, ja. So, und das war schon eine sehr komische Konstruktion, weil es gab neue Lehrer, die eben, jetzt ist neues System und alles wird anders. Und die anderen hatten eben mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen oder eben auch nicht. Herr Hagenahm hatte dann das große Vergnügen, bei uns Sozialkunde zu unterrichten. Ein Fach, was es vorher nicht gab. Dann gab es Staatsbürgerkunde, das wurde natürlich nicht mehr unterrichtet. Und Dr. Hagenahm musste jetzt Sozialkunde unterrichten. Und er wusste mit dem Fach genauso wenig was anzufangen wie wir. Und hat versucht, das Beste draus zu machen. Aber was ein sehr spannender Unterricht war. Der saß da und hat simultan aus russischen Büchern irgendwie vorgelesen. Und hat mit uns Lebenskunde gemacht. Also es war echt der schönste Sozialkundeunterricht, den ich hätte haben können, glaube ich, so. Wir fanden das alle ziemlich gut. Aber darüber, da hat man eben natürlich auch diskutiert, was passiert. Also zum Beispiel in solchen Stunden. Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Was bedeutet das? Und natürlich wurde dann eben auch geguckt, bei uns hieß 91, diese Schule wird zugemacht. Und wir müssten alle wieder nach Hause. Und das fanden wir nicht lustig. Vor allen Dingen die meisten Schüler hatten ein Problem. Die hätten komplett nochmal ein Jahr wiederholen müssen, weil sie zum Beispiel kein Russisch mehr hatten, sondern Bulgarisch gelernt haben oder Tschechisch gelernt haben und eben kein Biologie hatten. Die Mathematik- oder Informatikklassen, die hatten keinen Biounterricht mehr. Und die neuen Richtlinien, um ein Abitur in der Bundesrepublik zu bekommen, heißt, man muss so und so viele Jahre die und die Sprachen lernen. Also egal welche, aber man muss zwei Sprachen lernen und die so und so viele Jahre. Und man muss eben auch Biologie so und so viele Jahre lernen. Zumindest war das damals so. Und die hätten die Kriterien nicht dafür erfüllt. Ich war fein raus aus der Nummer, weil ich habe ja nun mal Bio gemacht und Russisch. Aber wir haben dann gestreikt. Wir haben unsere Schule bestreikt und sind dann mit unseren Lehrern schön durch die Innenstadt. Da waren dann eben auch noch andere MLU-Angestellte, also Martin-Luther-Universitätsangestellte und Dozenten mit dabei. Und sind hoch zum Riebeckplatz und haben den Riebeckplatz erstmal dicht gemacht. Also es ging einerseits darum, dass unsere Schule nicht abgewickelt wird und es ging eben auch, viele Lehrer haben eben noch da, also die wurden ja auch alle abgewickelt. Das ist dieses Unwort, was damals eben entstanden ist, was für mich bis heute ein Unwort eigentlich ist, weil was wickelt man eigentlich ab? Also zumindest keine Menschen eigentlich, ja. Und das passierte eben damals. Und das ist, also das, da haben aber auch Lehrer und Schüler zusammengehalten. Das war schon auch sehr, für mich ein sehr emotionales Ereignis. Und wir haben dann insofern es geschafft, dass wir unser Abitur ganz normal weitermachen konnten. Und danach war Schluss. Also es wurde niemand mehr da aufgenommen. Der Nachfolgejahrgang von uns hat dann auch noch ganz normal das zu Ende gemacht. Und wir durften halt das. Also wir haben dann auch das, ich glaube, das neue Abitur auch schon geschrieben, aber was dann eben in dem Bundesland da gab. Ja.
Was Interessantes ist und was auch so sozusagen in diese Nachwendezeit fällt, Nachwende meint eben sozusagen, nachdem die DDR nicht mehr DDR war, wie sie vor November 89 war, war ja was, das, wir hatten es vorhin so ganz kurz, ne, die Wahrnehmung dieser Schule nach außen, selbst wenn die Realität anders aussah, dann wirkte das ja auf viele in der alten Begrifflichkeit, die immer noch dran haftete, ABF, ja natürlich als die Kaderschule für heranwachsende DDR-Systemstützen. ich zum Beispiel hab das Erlebnis gehabt, wir beim ESP-Unterricht in der EOS, wo man ja sozusagen Lehrer hatte, die da aus dem Betrieb irgendwie kamen, da hatten wir einen Lehrer, der uns dann über Wochen als Stasi-Kinder beschimpft hat, weil wir ja ansonsten überhaupt gar nicht in der 9. Klasse schon sozusagen an der EOS gewesen wären. Das ging für ihn gar nicht. Und er hatte dann die Chance genutzt der Freiheit, uns da die ganze Zeit voll zu pöbeln. Alle paar Wochen mussten wir uns da von dem sonst was anhören. Ne? Was aber für mich damals schon so war, dass ganz offensichtlich vorher ja die Möglichkeit nicht gehabt hätte. Sonst hätte er sich ja nicht völlig anders verhalten nach ein paar Wochen. Ne? Wir hatten den ja auch anders kennengelernt am Anfang des Schuljahres. Wie hat sich das bei euch abgespielt? Also kam dann, du hast gesagt, euer Direktor musste wieder normaler Lehrer sein. Gab es einen Wechsel in der Lehrerschaft auch dann mit der Umstrukturierung der Schule oder bliebt ihr eigentlich in diesem alten Ding?
Zum Teil gab es das schon, aber noch nicht so massiv. Die mussten ja 90 auch erstmal alle gucken, wen haben sie denn da als Lehrer und was hat denn der gegebenenfalls gemacht oder nicht gemacht und wie geht man da damit um? So einfach war das ja auch nicht, nur weil jemand irgendwie ein Parteiabzeichen hatte, den abzusägen im Prinzip. Es ging aber dann so peu à peu die Überprüfung los und es kam natürlich auch da verschiedene, ich weiß das ehrlich gesagt, weiß ich das jetzt so genau alles gar nicht mehr.
Ja, bei uns sind die Lehrer, die entsprechenden Lehrer einfach verschwunden
gewesen. Genau, die sind dann eben einfach mal gegangen. Aber ich kenne, also eigentlich habe ich alle Lehrer, die ich am Anfang kennengelernt habe, diese zwei Jahre erlebt. Ich kann mich kaum an jemanden erinnern, der wirklich gegangen ist. Die sind später dann irgendwie gegangen. Manche waren auch schon sehr alt und sind dann in Rente gegangen. Die einzige, die wirklich neu war, war eine Frau, die war relativ jung und bei der hatten wir Geografieunterricht, das weiß ich noch. Das ist die einzige, an die ich mich erinnere, die wirklich komplett neu war. Und ich glaube, mein einer Biolehrer, der kam aber eben von der Uni auch. Ansonsten, man hat das schon so mitgekriegt. Das habe ich aber wiederum eher zu Hause mitgekriegt. Meine Klassenlehrerin zu Hause zum Beispiel, die war eben nicht in der SED, die war in der LDPD. Und die war eine ganz klasse Klassenlehrerin, die hat Russisch auch bei uns unterrichtet. Die hat als Letzte von meiner Schule, also quasi fast mit als Letzte, wenn man das so überspitzt sagen will, nach der Wende einen Job gefunden. Aber die Parteisekretärin hatte als Erste wieder einen Job als Lehrerin. Also das sind so Sachen, die man dann eben mitgekriegt hat und wo man sich gewundert hat. Ja, wie geht das? Also weil meine Klassenlehrerin dort war eine Top-Lehrerin mit Leib und Seele und hat wirklich lange gebraucht, um wieder einen Job zu machen. Die hat dann noch angefangen, Englisch zu machen, damit sie Englisch unterrichten kann. So, ja. Also das sind so Sachen, die mir schon auch also bitter aufgestoßen sind. Das habe ich aber, wie gesagt, mehr in Zwickau erlebt als hier bei der ABF.
Ich habe, als ich angefangen habe zu studieren in Halle 93, habe ich mit Leuten, also habe ich Leute kennengelernt, die genau von dieser Schule kamen, auf der du ja auch warst. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, also dass die haben sehr von der Zeit geschwärmt, also von diesem Internatsleben und so, das ist wahrscheinlich sogar eher völlig normal, aber die hatten, einige zumindest, hatten einen ganz merkwürdigen, fast generationsuntypisches Verhalten, nämlich die hatten so eine, mit dem habe ich Geschichte zusammen studiert, der eine zum Beispiel, der hatte so eine Verbittertheit. Also der hatte die ganze Zeit irgendwie, wenn er so darüber sprach und dieses System, das war 1993 ja auch noch relativ neu, ne, dass der Bundesrepublik, dann hatte der etwas, das mir die ganze Zeit signalisiert hat, dass der das schon sehr scheiße fand, dass das verschwand. Und dass sozusagen seine Perspektive, die ja zu dem Zeitpunkt auch war, ich glaube, er sollte nach Tschechien gehen oder Ungarn, ich weiß gar nicht mehr so genau, der hätte jedenfalls auch logischerweise im Ausland studiert. Und den hat das...
Dass die Schule nicht mehr existiert, hat ihn gewurmt. Oder dass die DDR nicht mehr existiert.
Dass diese Möglichkeit, also ich glaube, das war nicht mal DDR oder die Schule, sondern das, was da eigentlich sozusagen dahinter gesteckt hätte, nämlich international da in dem Land zu studieren und da so seinen Weg zu gehen, dass ihm das genommen wurde durch diesen Zusammenumbruch, wie auch immer. Kannst du dir erklären, woher das kommt? Und ich meine überhaupt nicht, wie es dir dabei ging in dem Sinne. War das was an der Schule 1900... 90, 91 verbreitet war, so ein Frustrationsding?
Ehrlich gesagt kann ich das nicht so bestätigen. Also es gab sicherlich Einzelne, die damit ein Problem hatten, die da eine Karriere für sich gesehen haben. Aber ich habe das nie so mitgekriegt, dass sie jetzt irgendwie tief traurig waren. Also ich fand eigentlich, also gerade in meiner Klasse auch und in meinem Jahrgang so, das war eine sehr, sehr bewegte Zeit. Also so viel, wie wir über Politik geredet haben, habe ich, glaube ich, also auch miteinander, das war ja permanent auch Thema. Also es haben sich auch unterschiedliche Gruppen rausgebildet. Das war sehr lustig, zu gucken, welche Lager sich da jetzt bilden. Dann gab es halt plötzlich das CDU-Lager, dann gab es plötzlich Anarchisten, also die Trotzki hochhielten auch, also die Trotzkisten dann noch dazu. Es gab ganz viele Strömungen so mit einem Mal, ja. Und es gab die ganz normal Angepassten, die alles toll fanden. Es gab die, die nicht wussten, was jetzt werden soll. Also, dass jemand jetzt so deprimiert darüber gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, also das bei uns war dann relativ schnell klar, also spätestens 91, dass in dem bundesdeutschen System es ein Vollzeitstudium im Ausland nicht gibt. Da ist man witzigerweise ja jetzt wieder dahin gekommen, dass man sagt, man fördert auch ein Auslandsstudium ab dem ersten Semester. Es war ja damals dann nur so, du musst das Vordiplom schon gemacht haben, um überhaupt ins Ausland zu kommen, dann kriegst du auch im Ausland eben auch BAföG gezahlt. Mhm. Mittlerweile rudert man wieder ein bisschen zurück, dass eben auch junge Leute sofort ihr Studium im Ausland beginnen können. Also das finde ich eine sehr kuriose Entwicklung, wenn ich mir das eben über die 20 Jahre so angucke. Ja. Für mich persönlich war es gar nicht so schlimm, weil ich wollte nicht nach Russland. Ich fand das eigentlich ganz gruselig. Ich meine, dass ich dann nach der Wende eine Liebe für dieses Land entwickelt hat, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich war über diese Entscheidung, in der Russischklasse zu landen, nicht besonders glücklich. Weil Russland war tausende Kilometer weit weg. Ich war zu dem Zeitpunkt einmal in Russland. Das war 89, als die Mauer hier gefallen ist, saß ich in Kiew zu meiner 10. Klasse Abschlussfahrt. Und ich fand Russland schrecklich. Ich wusste aber, und das war mein Glück, dass wenn ich nicht ins Ausland gehe oder ein halbes Jahr dort bin, hätte ich zurückkommen können und ich hätte hier den Luxus gehabt und das Privileg, und das muss man sagen, das ist ein Privileg zu DDR-Zeiten gewesen, ich hätte hier das studieren können, was ich gewollt hätte. Man wollte, das wurde ja eingeteilt, ich sollte Lehrerin werden für Biologie und ich wollte keine Lehrerin werden, egal für welches Fach. Und diese Schule praktisch und dann zu sagen, ich gehe nicht ins Ausland oder ich halte das dort nicht aus, ich bin nervlich am Ende, vielleicht hätte es mir ja schlussendlich auch gefallen, keine Ahnung, hat mir die Möglichkeit gegeben, grundsätzlich Biologie zu studieren. Das, was ich machen wollte, in die Forschung gehen. Das war das einzige Mal, wo ich gesagt habe, dieses Privileg möchte ich nutzen. Dann kam die Wende, dann war es eh egal. Ich habe zwar Biochemie angefangen, dann irgendwann mal zu studieren, ich habe auch Medizin studiert, aber ich bin mit dem, was ich heute mache, meilenweit von dem entfernt, was zu DDR-Zeiten geplant war und was ich zu DDR-Zeiten wollte. Und von daher ist es schon, ist dieser Punkt, diese Wende hat für mich schon sehr, sehr viel persönlich verändert. Aber das Ding ist, es nützt mir auch nichts, wenn ich jetzt dem hinterherjammer oder wenn ich damals da gejammert hätte. Das nützt mir auch nicht. Ich kann das Rad nicht zurückdrehen, ja. Ich muss mit den Situationen umgehen, die da sind.
Diese Handlungszwänge lagen ja für jeden auf der Hand. Du hast gerade was Interessantes gesagt, was mich interessiert, was 89 sozusagen zum Mauerfall in Kiew, gab es da eine Reaktion? Komm, was hat denn der Kiewer zu den Ereignissen gesagt?
Der gemeine Kiewer hat am 9. November eine Militärparade abgehalten. Der Jahrestag und jetzt Roten Armee, glaube ich. Also es ist ein ganz großer Feiertag in Russland auch. Mhm. Und die Ukraine gehörte ja damals noch zu Russland, also wurde es dort auch gefeiert. Das heißt, meine Klasse und ich, wir standen da schön in Eiseskälte, da lag nämlich richtig viel Schnee, mit sowjetischen Soldaten und haben uns eine Militärparade angeguckt und haben zwischendurch versucht, mit heißem Tee irgendwie uns vom Erfrieren zu retten. Ansonsten haben wir davon nicht viel mitgekriegt. Also wir haben versucht, irgendwie mal eine Zeitung dort zu kriegen. Das war irgendwie nicht möglich. Wir saßen in unserem Hotel, haben den Intershop mitgekriegt, ganz immer noch schön in der Trennung Ost-West. Mhm. Man merkte zwar, es ist also dort nicht, aber man wusste oder merkte, das ist bei uns was im Schwange. Aber wir haben nicht mitgekriegt, dass die Mauer gefallen ist. Also wir sind am 11. dann, glaube ich, zwei Tage später zurückgekommen.
Flughafen Schönefeld
und auf dem Bahnhof, wir sind ja dann nach Zwickau mit dem Zug zurückgefahren, sagte jemand, ey, ihr könnt nur mit dem Ausweis rüber. Und wir so, hier, du spinnst doch. Was erzählst du denn für Mist? Ja, und so, wir haben es nicht geglaubt. Und erst als wir zu Hause dann angekommen sind, also es gab ja damals auch noch kein Handy, also dass sich irgendjemand angerufen hätte oder so und sagt, hey, die Mauer ist weg, ja, so. Wir sind dann in Zwickau angekommen, dann wurden wir abgeholt, mein Vater hat uns abgeholt. Und er sagt auch, die Mauer ist gefallen. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe dann erstmal in Zwickau an der Tankstelle die kilometerlangen Schlangen gesehen. Und dann saß ich vorm Fernseher und habe irgendwie Tagesthemen geguckt. Und saß da völlig, völlig starr und musste erstmal irgendwie begreifen, was ich dort sehe. Deswegen ist es ganz kurios für mich, diese Bilder, die ich jetzt aus dem Fernsehen immer wieder sehe, die habe ich damals eben auch nur aus dem Fernsehen gesehen. Ja, das ist so, was ist das?
Du hast sozusagen ein paar Tage später dieses Ereignis nachholen müssen.
Ja, ne, ich darf gar nicht dran denken, was gewesen wäre, wenn die Sowjetunion zum Beispiel die Grenzen zugemacht hätten. Das war ja alles, also das überlegt man sich dann hinterher so, dann hättest du da in Kiew gesessen. Hättest du dann erstmal überlegt.
Immer in Kiewer Winter.
So, DDR-Bürger im Exil, so nach dem Motto, die kleine Enklave da. Das war.
Bei dem Begleiten zu Einheit und der Zeit danach, also du hast gerade noch geschildert, dass es vor allen Dingen auch eine Zeit der großen Diskussion war und der Politisierung, also von den Schülerinnen und Schülern, mit denen du zusammen gelernt hast. Hast du da ausgemacht, ob das eine Dynamik über längere Zeit hatte oder war das auch beschränkt auf dieses, auf irgendein Zeitfenster?
Na, sagen wir mal so, über diese 2 Jahre, ich glaube, das ist wie heute, also das, du hast alles. Es gibt Leute, die waren dann nach wie vor aktiv, politisch aktiv und sind es bis heute. Und es gibt Leute, die waren von Anfang an anders pragmatisch als ich wahrscheinlich und sind das auch bis heute. Die am liebsten die ABF auch ganz schnell vergessen hätten. Also die sie, glaube ich, auch bis heute nicht in ihren Lebenslauf schreiben. Für mich war es irgendwann mal die Frage, als ich das erste Mal meinen Lebenslauf schreiben musste, dann, um mich irgendwo zu bewerben, schreibst du das rein? Was schreibst du rein? Gymnasium am Reileck? So wie es auf meinem Zeugnis steht? Mhm. Oder schreibst du Institut zur Vorbereitung aufs Auslandsstudium rein? Und für mich ist es das Institut zur Vorbereitung aufs Auslandsstudium. Es ist für mich ein Teil meiner Geschichte. Ich kann das nicht leugnen. Ich kann es auch nicht vergessen. Dafür war die Zeit auch zu schön, jetzt mal in dem Internat und die ganzen Leute, die ich dadurch kennengelernt habe. So. Und auch das, was mir inhaltlich diese Schule mitgegeben hat, das muss ich einfach so sagen. Und ich kann, wie gesagt, meine Geschichte nicht ausradieren. Ich habe allerdings auch fast 3 Jahre gebraucht, um die Wende zu verarbeiten, um zu wissen, wie gehe ich damit um. Schließlich habe ich ja irgendwie auch ganz viel Politisches gemacht. Und dann sitzt du als 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige plötzlich da, fragst dich, bist du jetzt ein Wendehals oder bist du kein Wendehals?
Ja, das ist eine lustige Situation da aus dem Moment heraus, wenn du so wie sozusagen in der Lust des Gestaltens eben die so eine Ämter wie Vorsitzende des Rates der FDJ der Schule und so weiter übernommen hast. Wenn ich so überlege, 1989, ich mit 14 war zum Beispiel zum Tag der Republik in Berlin.
Da habe ich mich verweigert zum Beispiel. Da wollte ich nicht hin.
Da bin ich hingefahren, weil es gab 3 Tage schulfrei und Gorbatschow stand da auf der Bühne. War für mich die beiden Argumente. Den Rest habe ich nicht mal geblickt. Also, dass ich sozusagen da als Jubel-FDJler an der Tribüne vorbeigeschoben werde, hat meine Reflexion völlig gefehlt. Ne? Im Nachhinein natürlich musste ich dann drüber nachdenken, kann ich das jetzt alles mit einem Kind, mit einer kindlichen Naivität entschuldigen? So eine Blindheit oder sowas, ja? Aber die Auseinandersetzung, der muss man sich ja nicht mal unbedingt stellen, wenn man sagt, man kann ja alles so drauf abschieben, zu sagen, wir waren noch Kinder. Viel zu jung. Ja?
Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war auf der einen Seite zu alt und auf der anderen Seite zu jung. Ich kann das, was ich bis dahin gemacht habe, nicht einfach ausblenden. Es war ein Teil von meinem Leben. Die DDR war 15 Jahre ein Teil meines Lebens oder 16 Jahre. Und von daher kann ich mich eben nicht hinsetzen und sagen, das war für mich ja das Krasse. Also mir wurde auf der einen Seite eben erzählt oder uns wurde erzählt, das, was da vorher war, das war alles ganz schlimm. Ich habe das aber gar nicht so empfunden. Und das ist eben ein Widerspruch jetzt. Und dann sitzt du da mit 16 eben und dir erzählt irgendwie die halbe Welt, du hast 16 Jahre in einem Unrechtsstaat gelebt, du hast in einer Diktatur gelebt und alles war ganz fürchterlich und du wurdest unterdrückt. Du selber hattest aber dieses Gefühl gar nicht, weil ich konnte mich ja trotzdem entfalten. Also war ich der Meinung, so war bis dato nicht an viele Ecken gestoßen. An einige zwar schon, aber nicht an viele. Nun war ich aber eben auch nicht das Kirchenkreismitglied, ja. Und mir wurde nicht verboten, ein Abitur zu machen. Das wusste ich auch zu DDR-Zeiten schon, dass es das gibt. Aber ich konnte daran auch nichts ändern. Von daher, das sind natürlich Sachen, wo ich sage, das geht nicht. Und das finde ich auch heute schön, dass jeder alles machen kann und die Zugänge hat. Ob er das dann machen kann, ist auch noch eine andere Frage. Ob er die Zugänge nutzen kann. Also so rosarot ist das Bild ja jetzt auch nicht.
Ja, die Frage ist, ist es eine politische Grenze oder eine materielle? Man kann das wirklich ein bisschen weiterspannen und mal genau hingucken. Ne?